Kli-Radio Wissen. Update.
Uli Hoeneß auf der Anklagebank. Als reuiger Steuersünder zeigte sich der Präsident des FC Bayern München heute zum Prozessauftakt in München. Was ihm vorgeworfen wird, fasst Oberstaatsanwalt Ken Heidenreich zusammen.
In der Anklageschrift werden dem Angeklagten für den Zeitraum 2003 bis 2009 in 7 Fällen Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall mit einem Gesamthinterziehungsbetrag von rund 3,5 Millionen Euro zur Last gelegt. Weiterhin hat der Angeklagte in diesem Zeitraum einen unberechtigten Steuervorteil in Höhe von 5,5 Millionen Euro erlangt.
Das war zumindest der Stand von heute Morgen. Was später noch ans Licht gekommen ist und wie der erste Prozesstag verlief, darüber berichten wir in unserem Top-Thema im Update. Mein Name ist Vivien Leue.
Update.
Pünktlich zum Prozessauftakt legte Uli Hoeneß ein neues Geständnis ab. Über seinen Anwalt Hans Feigen ließ er erklären, dass er viel mehr Steuern hinterzogen hat als die bisher bekannten 3,5 Millionen Euro. 18,5 Millionen sollen es jetzt sein. Außerdem stehen noch 5,5 Millionen Euro Steuervorteil im Raum, die Hoeneß unberechtigt bekommen haben soll. Wie geht das? Offenbar hat Hoeneß verschiedene Gewinne mit Verlusten aus seinen Finanzspekulationen gegengerechnet. Verlustvortrag heißt das. Das ist aber nur in engen Grenzen erlaubt. Zum Beispiel dürfen Verluste aus Devisengeschäften nicht mit Gewinnen aus anderen Einkunftsarten wie Kapitalerträgen verrechnet werden. Wie der Vorsitzende Richter Rupert Heindl auf die neuen Informationen heute reagierte, erzählt der Korrespondent des Bayerischen Rundfunks Florian Schulbeck.
Also der Richter Heindl ist ja so ein bisschen als Richter gnadenlos verschrien. Das, den Eindruck macht er zunächst nicht. In der Früh hat er freundlich Guten Morgen zu allen gesagt. Aber dann in der Befragung von Uli Hoeneß war klar, warum der Mann diesen Ruf hat. Knallharte Fragen, die Uli Hoeneß mächtig unter Druck gesetzt haben. Er hat ihn in Widersprüche verwickelt. Und Uli Hoeneß ist richtig ins Schwitzen geraten. Und auch sein Verteidiger musste ein-, zweimal eingreifen und wurde sogar richtig laut. Also Gnade kann Uli Hoeneß nicht erwarten. Aber das muss man auch dazu sagen, was er erwarten kann, ist ein sehr genauer, fairer Prozess.
Hoeneß hofft, einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Dafür wird es unter anderem wichtig sein, ob der Richter seine Selbstanzeige anerkennt. So eine Selbstanzeige ist nämlich nur dann strafbefreiend, wenn sie sozusagen aus freien Stücken erfolgte und auch alle Steuerstraftaten auflistet, also nichts verschweigt. Sollte der Richter die Selbstanzeige nicht für wirksam halten, dann könnten auf Hoeneß mehrere Jahre Gefängnis warten. Hoeneß hat vielleicht auch deshalb zu Beginn der Verhandlung eine Erklärung vorgelesen, in der er sich reuig zeigte und mit der er vielleicht auch ein bisschen auf Mitleid hoffte. So sagte er:
Ich musste leider feststellen, dass sich die Spekulationen in dem fraglichen Zeitraum unter dem Strich nicht gelohnt haben. Denn die hier in Rede stehenden Jahre habe ich trotz zwischenzeitlicher Gewinne mit einem Millionenverlust abgeschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass ich auf Spekulationsgewinne keine Steuern bezahlen muss.
Wie hoch die Strafe für Hoeneß am Ende also sein wird, das lässt sich nach dem heutigen Prozesstag noch nicht sagen. Erschwerend könnte ein Urteil des Bundesgerichtshofs, kurz BGH, wirken. Das Korrespondent Florian Schulbeck erklärt.
In diesem BGH-Urteil mit dieser berühmten Millionengrenze, also wo der BGH gesagt hat, über einer Million hinterzogene Steuern muss Gefängnis stehen. Dieses Muss ist ein Soll und der kleine Zusatz ist, es sind strafmildernde Gründe zu suchen. Zum Beispiel Ersttäter. Ja, Uli Hoeneß ist Ersttäter. Gezahlte Steuern. Ja, Uli Hoeneß hat 50 Millionen Steuern in seinem ganzen Leben gezahlt. Soziales Engagement, Lebensleistung. Was hat er für den Sport, für die Jugendarbeit gemacht? Das kann, ich betone, das kann der Richter alles strafmildernd ansehen. Und darum wird es eben gehen, wie er die Lebensleistung und das Verhalten und eben auch die Reue, darum glaube ich auch nochmal diese 15 Millionen, die nochmal auf den Tisch gekommen sind, die Reue des Angeklagten interpretiert.
Die meisten Fans des Fußballclubs FC Bayern München halten ihrem Präsidenten auf jeden Fall trotz aller alten und neuen Vorwürfe die Treue. Einige waren sogar angereist, um ihm im Gericht zu zeigen, dass sie hinter ihm stehen. So wie Philipp.
Wir sind Bayern-Fans und wir sind jetzt hier aus der Pfalz gestern angereist. Der Uli Hoeneß ist für den FC Bayern einfach alles. Und was er für den FC Bayern geleistet hat und alles, war es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir hierher kommen heute und die ganzen anderen Tage. Das war für uns völlig klar.
Ob das Daumendrücken nun hilft oder der Richter ein hartes Urteil spricht, wird sich schon am Donnerstag zeigen. Dann nämlich soll das Urteil gesprochen werden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Fall Hoeneß wird natürlich auch in den sozialen Netzwerken kommentiert. JoX schreibt zum Beispiel auf Facebook: Es wäre tatsächlich ein Witz, wenn nach dem, was nun bekannt wurde, der Moralwurstel hier noch straffrei rauskommt. Dieses Beharren einiger darauf, dass er ja so eine gute Seele sei und Verdienste um die Gesellschaft erworben habe, weil er zum Beispiel an kranke oder arme Kinder spendet, hört sich irgendwie erbärmlich nach einer Ausrede an. Sollte es hier einen Freispruch geben, die Menschen würden mehr denn je die Glaubwürdigkeit in die Gleichbehandlung und die gerechte Sache unserer Rechtsprechung verlieren. User der Jürgen schreibt: Wenn ich mir bei etwas immer sicher sein kann, dann ist es die Tatsache, dass solche prominenten Fälle immer gut für den Angeklagten ausgehen. Da ist die Sache mit der Verjährung und die Tricks, wie man die Steuerschuld kleinrechnen kann. Gespickt mit ein paar Spenden in der angeklagten Zeit und schon ist man mindestens bei der Bewährung. Dann noch die Tränendrüse mit dem Medienhype, der bis jetzt ablief, und der Angeklagte wird zum Opfer von Neidern. So läuft das immer und immer wieder ab. User Christoph Ulrich twittert: Unabhängig von der schnellen Empörung, wie viele Kindergärten kann man für 18,5 Millionen Euro ein Jahr lang betreiben? Alfred Draxler schreibt dagegen bei Twitter: Ich drücke Hoeneß die Daumen. Fairer Prozess, kein Promi-Malus. Und auch Thorsten Krings findet, dass die negativen Kommentare zu weit gehen. Er hat niemanden umgebracht, er ist kein Kinderschänder. So viel Hass muss nicht sein. Er soll wie jeder andere einen fairen Prozess bekommen und ein Recht auf Schutz seiner Person haben.
Was sonst noch wichtig war?
Im Ukraine-Konflikt rechnet die Bundesregierung schon bald mit schärferen Sanktionen gegen Russland. Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte im ZDF:
Wenn es dann nicht zur entsprechenden Bereitschaft kommt, sich auf der russischen Seite zu bewegen, dann wird man die nächste Stufe der Sanktionen erreichen müssen. Aber ich warne ein bisschen davor, das mit Hurra-Geschrei zu begrüßen. Denn machen wir uns nichts vor, das eine ist die drohende Spaltung Europas und das andere ist eine eskalierende Wirtschaftssanktion. Die wird uns alle viel kosten.
Schärfere Sanktionen könnten zum Beispiel Einreisebeschränkungen und Kontosperrungen für Russen sein. Die Ukraine hat jetzt auch militärische Stärke gezeigt. Ihre Armee rückte im ganzen Land zu Übungen aus. Gleichzeitig übernahmen russische Einheiten die Kontrolle über ein Militärkrankenhaus in der Krim-Hauptstadt Simferopol. Im Hafen von Sewastopol entwaffneten die Russen die Soldaten eines ukrainischen Militärstützpunktes. Am Sonntag sollen die Bewohner der Krim in einer Volksbefragung darüber entscheiden, ob sie in Zukunft zu Russland gehören wollen. Von dem verschollenen Passagierflugzeug aus Malaysia fehlt immer noch jede Spur. Für die malaysische Luftverkehrsbehörde ist weiter unklar, was geschehen sein könnte.
As far as we are concerned, we are equally puzzled as well.
So besorgt wir sind, so verwirrt sind wir auch. Der Premierminister hat das Wort perplex genutzt. Um wirklich sagen zu können, was an diesem Unglückstag geschehen ist, brauchen wir harte Beweise. Wir brauchen Teile des Flugzeugs.
Immer wieder entdeckten Suchmannschaften Dinge im Meer, die letztlich aber doch nicht von der Boeing 777 stammen. So entpuppte sich heute ein vermeintliches Rettungsboot im Meer vor Vietnam als Hülle einer Kabeltrommel. In der Nacht auf Samstag war das Flugzeug der Malaysia Airlines in Kuala Lumpur gestartet. Die Maschine mit 239 Menschen an Bord wollte ins chinesische Peking fliegen. Sie war aber 2 Stunden nach dem Start einfach vom Radar verschwunden, ohne einen Notruf abgesetzt zu haben.
Wir werden erleben, wie die Maschinen miteinander sprechen und wir hoffentlich dann noch Roboter haben, die uns übersetzen, was sie gerade miteinander ausmachen.
Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Eröffnung der Computermesse CeBIT in Hannover. Sie kündigte außerdem einen besseren Schutz deutscher Start-up-Firmen an. Denn, so Merkel, man müsse aufpassen, dass nicht alle von den Amerikanern weggekauft würden. Details nannte die Kanzlerin nicht.
Was noch wichtig wird:
Der frühere ukrainische Staatspräsident Viktor Janukowitsch will sich öffentlich äußern, gut 2 Wochen nachdem er durch das Parlament in Kiew abgesetzt wurde. Das berichten russische Nachrichtenagenturen. Demnach will Janukowitsch morgen in der südrussischen Stadt Rostow am Don eine Erklärung abgeben. Janukowitsch war am 22. Februar nach monatelangen Massenprotesten vom Parlament entmachtet worden. Er war daraufhin nach Russland geflüchtet. Morgen ist es 3 Jahre her, dass im Atomkraftwerk in Fukushima mehrere Reaktoren durch ein Erdbeben und einen Tsunami zerstört wurden. Dabei kam es zu Kernschmelzen. Vor dem Amtssitz von Japans Ministerpräsident Shinzo Abe protestierten deshalb mehr als 30.000 Menschen gegen Atomkraft. Abe hatte angekündigt, bald wieder Kernkraftwerke ans Netz zu bringen. Zurzeit sind in Japan noch alle 48 kommerziellen Atomreaktoren heruntergefahren.
Und sonst in der Welt?
In Nordkorea hat die Partei von Machthaber Kim Jong-un die Parlamentswahl wie erwartet gewonnen. Nach dem offiziellen Ergebnis bekam Kim selbst als Abgeordneter eines Wahlkreises 100% der Stimmen. Am Ausgang der Wahl hatte es schon vorher keinen Zweifel gegeben. In allen Wahlbezirken war nur ein Kandidat angetreten und die Stimmabgabe war verpflichtend. Die oberste Volksversammlung Nordkoreas wird alle 5 Jahre gewählt und kommt 1 bis 2 Mal pro Jahr zusammen, um den Haushalt oder andere Entscheidungen der Arbeiterpartei zu bestätigen. Es war die erste Wahl, seit Kim nach dem Tod seines Vaters Ende 2011 die Macht übernommen hatte. Die Islamisten der Taliban in Afghanistan setzen auf Gewalt bei der Präsidentschaftswahl im April. Sie haben dazu aufgerufen, Wähler, Wahllokale und Wahlhelfer anzugreifen. Die Taliban sprechen in einer Erklärung von einer religiösen Pflicht für Anschläge. Sie nennen die Wahlen eine Verschwörung von Eindringlingen. Die Taliban fordern alle Afghanen auf, sich von den Wahllokalen fernzuhalten. Andernfalls würden sie ihr Leben in Gefahr bringen. In Afghanistan wird Anfang April ein neuer Präsident gewählt. Die Taliban lehnen es ab, selbst einen Kandidaten aufzustellen. Auf Kreta in Griechenland haben 2000 Inselbewohner gegen Chemiewaffen protestiert, und zwar gegen die aus Syrien. Die Inselbewohner haben Angst, dass die Kampfstoffe aus Syrien das Mittelmeer verseuchen. Sie sollen dort auf offener See auf einem US-Spezialschiff vernichtet werden. Von der UNO heißt es, dass dabei kein Gift ins Meer gelangt. Umweltschützer und Nichtregierungsorganisationen zweifeln das an. Eine griechische Organisation spricht von Umweltverbrechen.
Wissensnachrichten.
Wir Deutschen sind doch Vorreiter beim Klimaschutz, oder? Wohl eher doch nicht. Im letzten Jahr haben wir wieder mehr Treibhausgase ausgestoßen als im Jahr davor. Jakob Müller aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Was sind denn die konkreten Zahlen?
Naja, es geht um 951 Millionen Tonnen Treibhausgase, die hierzulande letztes Jahr in die Luft geblasen wurden. Und das sind 1,2% mehr als 2012. Und das ist das zweite Jahr in Folge, dass die Ausstoßzahlen wieder steigen.
Und woran liegt das?
Naja, zum einen kann man es auf den strengen Winter schieben. Der hat dafür gesorgt, dass letztes Jahr mehr Gas und Öl verheizt wurde. Zum anderen wurde 2013 wieder so viel Strom mit Braunkohle produziert, wie schon seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Und auch Steinkohlekraftwerke haben wieder mehr CO2 in die Atmosphäre gepustet. Das liegt daran, dass mit Kohlestrom gerade der Wegfall von 8 Atomkraftwerken kompensiert wird.
Aber eigentlich sollte doch der Zertifikatehandel dafür sorgen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Das funktioniert dann wohl nicht.
Genau, denn da sind die Preise dermaßen im Keller, dass es gar nicht attraktiv ist, klimafreundlichen Strom zu produzieren. Die CO2-Zertifikate kosten zurzeit nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich mal angedacht war, und zwar, weil viel zu viele auf dem Markt sind. Aktuell gibt es in Köln ein Beispiel, dass dort ein hochmodernes, klimafreundliches Gaskraftwerk nicht ans Netz geht, weil man damit einfach gerade kein Geld verdienen kann. Das Unternehmen sagt ganz klar, dass sich das bei den aktuellen CO2-Zertifikatpreisen nicht lohnt.
Und was muss jetzt getan werden, damit wir wieder auf Kurs kommen?
Das Ziel ist ja, dass wir in Deutschland bis 2020 40% weniger Treibhausgase ausstoßen wollen als 1990 noch. Das wird langsam aber ziemlich eng. Bislang sind wir nämlich knapp bei 24%. Wenn das über den Zertifikatehandel erreicht werden soll, muss der tatsächlich dringend reformiert werden, damit es wieder einen echten Ansporn für den Ausbau klimafreundlicher Energien gibt.
Du hast noch ein anderes Thema mitgebracht. Vor 5 Jahren sind in Deutschland Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt worden. Jetzt hat sich der Studienmonitor vom Deutschen Zentrum für Hochschulforschung die Übergangsjahrgänge angeschaut. Wie zufrieden sind denn die Studis mit den neuen Studiengängen?
Naja, es geht so. Vor 3 Jahren gab es von den Bachelor- und Masterstudis einen ausreichend. Inzwischen benoten sie ihre Studiengänge mit befriedigend. Die Studis kritisieren nach wie vor das Zeitmanagement. Die Mehrheit der Bachelorstudenten denkt, dass die Vorgaben der Studienordnung in der vorgegebenen Zeit einfach nicht zu erfüllen sind. Dazu kommt, dass sie den Stoff für zu umfangreich halten. Und bei den Masterstudenten ist die Stimmung ein bisschen besser. Hier sind 60% mit ihrem Studium zufrieden.
Kommen wir noch zum Thema Essen. Heute gab es ja die Meldung, dass der Zuchtlachs die Wildlachse bedroht. Was ist da dran?
Forscher von der Uni East Anglia in Norwich haben herausgefunden, dass die Zuchtlachse genauso fruchtbar sind wie die Wildlachse. Das Problem dabei ist, dass die Zuchtlachse häufig aus den Farmen entkommen und sich dann mit den Wildlachsen vermehren. Dabei geben sie aber genetische Eigenschaften an die Wildlachse weiter, die für die nicht gut sind. Die Zuchtlachse sind aggressiver und weniger scheu als Wildlachse und das könnte dann zur Gefahr für die Wildlachse werden. Zum Beispiel im Umgang mit natürlichen Feinden. Oder das Wanderverhalten verändert sich. In einigen norwegischen Flüssen ist streckenweise schon jeder zweite Lachs auf Zuchtlachs zurückzuführen. Die Forscher fordern deshalb, dass Zuchtlachs grundsätzlich sterilisiert werden sollte, so wie man das auch bei Regenbogenforellen in der Zucht schon macht.
Vielen Dank, Jakob.
Wetter.
Am frühen Abend kommen von Westen her Wolken, aber es bleibt trocken. Morgen wird es nördlich der Mittelgebirge zunächst hochnebelartig bewölkt. Später gibt es wieder überall viel Sonnenschein bei 9 bis 18 Grad. Auch am Mittwoch soll es weiter sonnig bleiben, bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.